Also, weißt du, wenn wir normalerweise über Regeln im Sport sprechen, dann gibt es da immer diese Erwartung von absoluter Präzision.
Ja, absolut.
Wie bei so einem Röntgengerät eigentlich. Der Ball ist im Aus oder er ist im Feld. Die Stoppuhr zeigt eine neue Bestzeit oder eben nicht.
Richtig, es ist halt binär. Jemand hat gedopt oder er ist sauber. Das ist extrem schwarz-weiß.
Genau, und das ist ja auch beruhigend. Wir mögen das irgendwie, wenn Dinge sofort sichtbar und klar kategorisierbar sind.
Total.
Aber wenn du dann diesen Bereich der reinen Wettkampfregeln verlässt und in die Welt der Gruppendynamik eintauchst, in die Pädagogik und das menschliche Verhalten, dann ist dieses Röntgengerät plötzlich kaputt.
Ja, dann wird's kompliziert.
Richtig trübe sogar. Und genau deshalb schauen wir uns in unserer heutigen Analyse ein Dokument an, das versucht, genau dieses Unsichtbare irgendwie sichtbar zu machen, nämlich den Safe Sport Code des Deutschen Turnerbundes, kurz DTB.
Ein wirklich spannendes Dokument.
Uns liegen hier die umfassenden Verhaltensregeln von Sportrechtsexperten aus dem Jahr 2025 vor. Und unsere Mission heute ist es, herauszufinden, wie diese Richtlinien die Rolle von Trainerinnen und Trainern komplett neu definieren.
Und was hier so faszinierend ist, wenn man diese Quellen studiert, merkt man sofort, dass dieser Code weit über das hinausgeht, was wir traditionell unter Fairplay verstehen.
Inwiefern?
Naja, er seziert wirklich den sportlichen Alltag. Er schaut ganz tief in die Grauzonen rein.
Und genau da wollen wir rein. Wir schauen uns nicht nur an, was offensichtlich kriminell und streng verboten ist. Uns interessieren heute vor allem die Alltagsfragen.
Genau die kleinen Details.
Wie sieht eigentlich erwünschtes Verhalten aus? Was genau passiert in einer Turnhalle, wenn eine Trainerin und ein Kind ganz alleine sind? Und warum reicht es heute laut diesem Code einfach nicht mehr aus, sich zurückzulehnen, um zu sagen, ich bin ja selbst kein Täter?
Das reicht eben absolut nicht mehr.
Ich verspreche dir, wenn du in deinem Leben auch nur im Entferntesten mit Führung, mit Pädagogik oder mit der Dynamik von Teams zu tun hast, wird dich diese tiefe Analyse heute richtig fesseln. Denn um zu verstehen, wie Trainer heute handeln müssen, müssen wir im ersten Schritt eine scheinbar simple Frage klären.
Welche wäre das?
Wovor genau sollen sie ihre Athleten eigentlich schützen?
Das ist die absolute Kernfrage.
Der Code wählt hier einen sehr fortschrittlichen Ansatz. Er spricht in Artikel 4 von interpersonaler Gewalt.
Okay, und wenn wir dieses Wort hören, ploppen in unserem Kopf hier sofort physische oder sexualisierte Übergriffe auf. Aber der DTB zieht den Kreis hier viel, viel weiter. Er umfasst explizit auch seelische Gewalt und, das ist wichtig, Vernachlässigung.
Lass uns da direkt mal tiefer reingehen. Also Vernachlässigung, das klingt für mich erstmal nach Eltern, die ihre Kinder zu Hause irgendwie nicht versorgen. Aber wie sieht Vernachlässigung konkret durch einen Trainer aus?
Die Quellen definieren das als das pflichtwidrige Unterlassen von fürsorglichem Verhalten. Das ist hochinteressant.
Weil es keine aktive Handlung ist.
Ganz genau. Es geht nicht um eine aktive böse Tat, sondern um das, was eben nicht getan wird. Stell dir vor, ein Trainer ignoriert systematisch die Erschöpfung eines Kindes und lässt absolut keine Trinkpausen zu.
Krass, okay.
Oder, noch subtiler, ein Kind scheitert immer wieder an einer Übung, ist völlig frustriert, sucht Blickkontakt und Bestätigung. Und der Trainer schaut konsequent weg und übergeht dieses kindliche Bedürfnis nach Zuwendung komplett.
Wow. Das ist also nicht nur pädagogisch fragwürdig oder unhöflich, das ist laut Code tatsächlich eine Form von Gewalt.
Richtig.
Und wie grenzt sich das dann zur seelischen Gewalt ab?
Also seelische Gewalt ist nach Artikel 4.6 aktiver. Das ist jedes missbräuchliche Verhalten, das das mentale oder soziale Wohlbefinden beeinträchtigt.
Also sowas wie Beleidigungen?
Ja. Verspottung vor der Gruppe, gezielte Herabwürdigung, aber auch, und das ist für den Leistungssport extrem relevant, das Abverlangen völlig unrealistischer Leistungen, das die Sportler unter einen immensen, ungesunden Druck setzt.
Das ist ein unglaublich weites Feld. Wenn ich mir das so anhöre, frage ich mich echt, wie man das überhaupt juristisch fassen will. Wer misst denn, ob ein Kind jetzt ein echtes Trauma davongetragen hat, weil es vor der Gruppe verspottet wurde?
Und genau das ist der Clou an der rechtlichen Konstruktion dieses Codes. Du musst es gar nicht messen. Es handelt sich um ein sogenanntes Gefährdungsdelikt.
Warte, ein Gefährdungsdelikt? Das bedeutet, Der Schaden muss noch gar nicht passiert sein?
Exakt. Die bloße Gefährdung der Menschenwürde, der Gesundheit oder der sexuellen Selbstbestimmung reicht bereits aus, um diesen Tatbestand zu erfüllen.
Wahnsinn.
Du musst in einem möglichen Verfahren also nicht durch ein psychologisches Gutachten beweisen, dass das Kind durch das Anschreien einen messbaren, dauerhaften Schaden erlitten hat.
Ah, okay.
Die Gefährdung an sich, also die Handlung, die das Potenzial dazu hat, das ist schon das sanktionierbare Vergehen.
Das ist eine fantastische Analogie zu wirklich strengen Arbeitsschutzrichtlinien. Also das ist so, als würde man nicht erst den Arbeitsunfall bestrafen, wenn jemand tatsächlich vom Dach stürzt.
Genau.
Sondern schon das bloße Aufstellen von einem völlig wackeligen Gerüst wird sanktioniert, weil das Risiko einfach inakzeptabel ist.
Ein sehr treffendes Bild. Es geht um die radikale Prävention von Risiken. Man wartet quasi nicht auf den Einschlag.
Aber da muss ich direkt mal kritisch reingrätschen. Wenn wir diese Logik jetzt auf den Trainingsalltag übertragen, macht das Trainer nicht extrem angreifbar?
Inwiefern meinst du?
Naja, wenn ich an professionellen Leistungssport denke, da ist es doch oft das erklärte Ziel, jemanden physisch und mental an seine absoluten Grenzen zu bringen. Ohne Schweiß und Tränen gibt es da oft keine Medaillen. Ab wann ist eine anstrengende, vielleicht sogar schmerzhafte Übung plötzlich seelische oder körperliche Gewalt?
Das ist wirklich der schmale Grat, auf dem sich Trainer jeden Tag bewegen. Aber die Erläuterungen zum Code gehen auf diesen scheinbaren Widerspruch sehr detailliert ein. Es geht dem DTB auf gar keinen Fall um die Abschaffung von Anstrengung oder Leistung.
Sondern?
Das Schlüsselwort, das hier eingeführt wird, ist die objektive Missbrauchlichkeit. Ein hartes Training an der Leistungsgrenze ist dann keine Gewalt, wenn es auf dem freien Einverständnis basiert.
Ah, verstehe. Das heißt, wenn eine 22-jährige Profiturnerin zu ihrem Coach sagt, schrei mich an, treib mich ans Limit, ich will diese Goldmedaille um jeden Preis, dann ist das legitim.
Richtig. Bei erwachsenen, frei verantwortlich handelnden Personen ist dieses Wohlsein im Unwohlsein, wie es der Text fast schon philosophisch nennt, völlig in Ordnung.
Wohlsein im Unwohlsein, das ist gut ausgedrückt.
Ja. Aber Gewalt beginnt genau da, wo anerkannte, objektive Richtlinien des Sports überschritten werden und eben kein freies, wirksames Einverständnis vorliegt. Und bei Kindern und Jugendlichen ist dieses freie Einverständnis naturgemäß extrem eingeschränkt oder gar nicht vorhanden.
Weil sie die Konsequenzen gar nicht absehen können.
Genau. Da muss der Trainer die Grenzen viel strenger setzen.
Okay, dann lass uns dieses theoretische Konstrukt mal nehmen und direkt in die Turnhalle transferieren.
Gerne.
Wie setzt ein Trainer das in der Praxis um? Gerade das Turnen ist ja eine Sportart, in der Berührung, Hilfestellung und das Sichern absolut essentiell sind. Du kannst einem 8-Jährigen keinen Rückwärtssalto beibringen, ohne ihn anzufassen. Das geht einfach nicht.
Natürlich nicht. Und der Code ist da auch absolut nicht realitätsfremd. Er verbietet Körperkontakt nicht pauschal.
Okay, das wäre auch absurd gewesen.
Ja. In den speziellen Verhaltensregeln wird das sehr differenziert aufgeschlüsselt. Körperkontakt beim motorischen Lernen oder auch, um ein weinendes Kind zu trösten und Schutz zu vermitteln, ist erlaubt und wird sogar als pädagogisch wertvoll erachtet.
Das ist gut zu wissen.
Aber die rote Linie ist die Kommunikation im Vorfeld.
Man muss also quasi verbalen Konsens herstellen, bevor man überhaupt eingreift.
Genau, gerade beim ersten Mal muss der Trainer wirklich erklären, ich werde dich jetzt an der Hüfte fassen, um dir bei der Drehung zu helfen. Ist das in Ordnung für dich?
Es braucht also ein klares Ja.
Ja, der Kontakt darf niemals gegen den offensichtlichen oder geäußerten Willen des Athleten passieren. Die Sportler müssen immer die Möglichkeit haben, auszuweichen, Nein zu sagen oder die Distanz zu vergrößern.
Das erfordert ein enormes Maß an ständiger Achtsamkeit vom Trainer. Und ich nehme an, Körperkontakt als Bestrafung, also jemandem grob an die Schulter fassen oder ihn wegschieben, ist dann komplett tabu?
Absolut und strengstens verboten. Aber interessant ist auch, dass das exakte Gegenteil genauso verboten ist, nämlich das absichtliche Ignorieren von Athleten als Strafe.
Du meinst den klassischen Liebesentzug?
Ganz genau. Wenn ein Kind in Stress gerät, eine Anforderung nicht erfüllt oder einen Wettkampf verpatzt, darf sich der Trainer laut Regel 17 nicht einfach abwenden und das Kind mit Ignoranz strafen.
Warum genau wird das so streng gesehen?
Weil das die Bindungsbedürfnisse des Kindes massiv manipuliert und unter seelische Gewalt fällt. Alle Mitglieder der Trainingsgruppe haben das Recht, mit der gleichen emotionalen Zuwendung behandelt zu werden, völlig unabhängig von ihrer Leistung.
Wo wir gerade bei Strafen sind, da ist mir bei den Quellen ein Punkt extrem ins Auge gesprungen, bei dem ich sofort dachte, Moment mal, Der Code verbietet explizit die Gruppenbestrafung.
Richtig, Regel 32.
Ja, aber stell dir vor, jemand quatscht beim Training dazwischen und der Trainer ruft, okay, alle mal an die Grundlinie, wir laufen 10 Runden. Das ist doch ein absoluter Klassiker im Mannschafts- und Gruppensport. Das wird seit Jahrzehnten gemacht, um das Teamgefüge zu formen und soziale Kontrolle aufzubauen. Warum in aller Welt ist das jetzt verboten?
Wenn wir das mal psychologisch und ethisch auspacken, zeigt sich hier der massive Kulturwandel, den dieser Code erzwingen will. Die Autoren begründen das Verbot von Kollektivstrafen sehr tiefgreifend. Es geht nicht nur darum, dass Laufen anstrengend ist. Es geht darum, dass Gruppenbestrafungen fundamentale Prinzipien unserer normativen Ordnung verletzen.
Meinst du, weil jemand bestraft wird, der eigentlich gar nichts falsch gemacht hat?
Exakt. Unser Gerechtigkeitsempfinden besagt doch eindeutig, jemand darf nur dann bestraft werden, wenn er auch selbst für einen Verstoß verantwortlich ist.
Stimmt eigentlich.
Stimmt. Wenn der Trainer die ganze Gruppe bestraft, weil einer stört, lagert er die Disziplinierung einfach an die Gruppe aus. Er instrumentalisiert den Gruppendruck.
Ah, verstehe. Das ist vielleicht mega bequem für den Trainer, aber es ist toxisch für das Vertrauen innerhalb des Teams.
Absolut. Der DTB zieht hier im Text auch ganz bewusst eine klare Parallele zu den Schulgesetzen in Deutschland.
Stimmt, da sind Kollektivstrafen schon sehr lange ausdrücklich verboten. Ein Lehrer darf nicht die ganze Klasse nachsitzen lassen, nur weil ein Schüler Papierkügelchen wirft.
Richtig. Und das Argument der Experten ist hier bestechend. Der Sport darf an das pädagogische Verhalten seiner Trainer keine geringeren ethischen Ansprüche stellen als der Staat an seine Lehrer.
Das ist ein starker Satz.
Ja. Es zwingt den Trainer einfach, sich mit dem eigentlichen Störenfried pädagogisch auseinanderzusetzen, statt die Gruppe als Waffe einzusetzen.
Das leuchtet mir absolut ein. Es nimmt den Trainer viel stärker in die Verantwortung. Aber wenn wir jetzt sehen, wie stark reglementiert und transparent die Kommunikation schon vor der ganzen Gruppe sein muss, was passiert dann eigentlich, wenn dieser Schutzraum der Gruppe wegfällt? Wenn Trainer und Kind komplett alleine sind?
Dann betreten wir die rote Zone, die sogenannten 1-zu-1-Situationen. Das ist ein absolutes Kernstück dieser Verhaltensregeln.
Das musst du genauer erklären.
Konstellationen, in denen ein Kind oder ein Jugendlicher allein mit einer erwachsenen Betreuungsperson ist, gelten per se als hochriskant. Der Code sagt ganz klar, sie sind grundsätzlich inakzeptabel und wann immer möglich zu vermeiden.
Lasst uns das mal konkret machen. Was heißt Hochrisiko und zu vermeiden im Trainingsalltag?
Das greift extrem tief in die Gewohnheiten ein. Das heißt, kein gemeinsames Duschen oder Saunieren von Erwachsenen und Minderjährigen. Niemals.
Okay, das sollte selbstverständlich sein.
Ja, aber auch kein Übernachten im selben Zimmer bei Wettkampfreisen. Auch nicht aus Kostengründen. Keine privaten Treffen außerhalb des offiziellen Trainingsbetriebs. Keine privaten, unverhältnismäßigen Geschenke für sportliche Erfolge.
Außer es ist abgesprochen, oder?
Genau. Es sei denn, es ist mit den Eltern oder einer weiteren erwachsenen Person transparent besprochen. Und eine der wichtigsten psychologischen Regeln: Es gibt keine Geheimnisse.
Wie meinst du das? Keine Geheimnisse?
Täter, die Übergriffe planen, nutzen sehr oft das Konstrukt des Geheimnisses, um eine exklusive, isolierende Bindung zum Kind aufzubauen.
Ah, nach dem Motto, das bleibt aber unser kleines Geheimnis, davon erzählen wir Mama nichts.
Ganz genau. Der Code bricht das radikal auf. Kinder dürfen und sollen grundsätzlich alles an Vertrauenspersonen weitergeben. Es braucht eine Kultur der absoluten Transparenz.
Da muss ich jetzt aber wirklich mal den Realitätscheck machen. Stell dir vor, du bist Trainer in einem winzigen Amateurverein irgendwo auf dem Land.
Okay.
Da gibt es keinen großen Mannschaftsbus. Die Realität ist doch, der Trainer nimmt auf dem Weg zum Auswärtswettkampf noch schnell 2 Kinder im eigenen Auto mit. Oder denk an das Fördertraining am Sonntagmorgen.
Ah, der Klassiker.
Genau. Die Halle ist eiskalt und nur das eine große Talent und der Trainer stehen an den Ringen, um die Kür zu üben. Wenn all das jetzt pauschal verboten ist, können viele Vereine morgen einfach abschließen. Ignoriert der Code nicht völlig diese ehrenamtliche Realität?
Das ist ein sehr valider Einwand. Und die Autoren wussten das auch. Der Code ist nicht blind für diese strukturellen Realitäten im Breitensport. Deshalb gibt es Ausnahmen.
Gott sei Dank.
Aber, und das ist entscheidend, sie sind streng formell geregelt und niemals unbefristet.
Wie sehen diese Ausnahmen denn aus? Nehmen wir mal die Fahrgemeinschaft.
Wenn ein Trainer regelmäßig Kinder im eigenen Auto mitnimmt, bedarf es einer expliziten schriftlichen Erlaubnis der Erziehungsberechtigten. Und diese Erlaubnis darf nicht einfach lauten, dafür immer mitfahren.
Sondern?
Sie muss die spezifische Situation benennen und ist auf maximal 6 Monate befristet. Danach muss das aktiv neu besprochen und unterschrieben werden.
Okay, das ist machbar. Und wie ist es bei dem Einzeltraining am Sonntagmorgen in der leeren Halle?
Im Nachwuchsbereich soll das eigentlich wirklich nicht stattfinden. Wenn es aber sportlich absolut unvermeidbar ist, greifen 2 Schutzmechanismen. Das Prinzip der offenen Tür oder das Sechs-Augen-Prinzip.
Sechs-Augen-Prinzip bedeutet, es muss einfach zwingend ein dritter Mensch im Raum sein.
Richtig. Ein Co-Trainer, ein Elternteil, das auf der Bank sitzt, oder ein zweiter Sportler. Sobald 3 Personen da sind, bricht die gefährliche 1-1-Dynamik sofort auf.
Und wenn aber wirklich niemand sonst Zeit hat?
Dann greift das Prinzip der offenen Tür.
Das heißt, wörtlich, die Tür steht einfach auf?
Ganz wörtlich. Die Hallentür darf nicht abgeschlossen sein. Sie muss so weit offen bleiben, dass jederzeit unangekündigt Eltern, der Platzwart oder andere Funktionäre eintreten und den Raum einsehen können. Es darf kein komplett abgeschlossener Raum entstehen.
Das ist smart.
Ja, und auch hierfür braucht es eine schriftliche, elterliche Erlaubnis im Vorfeld, die sogar auf nur 3 Monate befristet ist. Der administrative Aufwand ist hier absolut gewollt.
Weil er die Leute zum Nachdenken zwingt.
Exakt. Er zwingt alle Beteiligten, die Situation immer wieder bewusst zu reflektieren.
Das ist wirklich ein sehr engmaschiges System. Es macht den Alltag zwar komplizierter, aber es schafft eine unglaubliche Verbindlichkeit. Aber all diese Schutzmaßnahmen, die offenen Türen, die Formulare, das bringt uns eigentlich zu einem fundamentalen Problem.
Welches meinst du?
Was nützen die besten Regeln, wenn Zeugen einfach schweigen? Wenn alle im Verein wegschauen, weil der Trainer vielleicht wahnsinnig erfolgreich ist, wie bricht der DTB diese Mauer des Schweigens?
Und genau hier entfaltet der Code seine eigentliche juristische Schärfe. Wir sprechen jetzt über Artikel 6, das Gebot zur Meldung, die Meldepflicht.
Ah, okay.
Das ist der Hebel, der den Code von einem gut gemeinten Papiertiger in ein echtes Instrument verwandelt.
Also wegschauen wird illegal?
Im Kontext des Codes ja. Der Text sagt glasklar, bestehen Anhaltspunkte für interpersonale Gewalt, so ist deren Meldung geboten.
Das heißt?
Das bedeutet, wenn du als Co-Trainer, als Physiotherapeut oder als Vorstandsmitglied mitbekommst, dass da etwas systematisch nicht stimmt, dann musst du das unverzüglich an das unabhängige Untersuchungsteam des Verbandes melden.
Warte mal, wenn ich nichts sage, mache ich mich selbst strafbar nach diesem Code?
Genau. Das Unterlassen der Meldung ist selbst ein sanktionierbarer Verstoß. Wer schweigt, obwohl er Anhaltspunkte hat, macht sich mitschuldig. Man kann sich nicht mehr hinter einem "Ich wollte mich da nicht einmischen" verstecken.
Im Verein in einen unfreiwilligen Informanten?
Wie meinst du das genau?
Lass uns das mal durchspielen. Stell dir vor, ich bin ein junger Co-Trainer. Ein 16-jähriger Athlet, der kurz vor dem Sprung in den Nationalkader steht. Fast Vertrauen zu mir.
Okay.
Er vertraut mir unter Tränen an, dass er vom Cheftrainer extrem psychisch unter Druck gesetzt und systematisch fertig gemacht wird. Aber er hat panische Angst. Er fleht mich an. Bitte, du darfst niemandem etwas sagen. Wenn das rauskommt, wirft er mich aus dem Kader. Meine Karriere ist vorbei.
Ein klassisches Szenario leider.
Ja. Muss ich diesen 16-Jährigen dann gegen seinen ausdrücklichen Willen bei der Kommission melden?
Das ist ein furchtbares Dilemma. Und genau an diesem Punkt zeigt sich die Qualität des juristischen Textes. Der Code überrollt das Opfer in so einem Fall nicht einfach. Artikel 6.2 löst das sehr sensibel.
Wie das?
Die Pflicht zur Meldung entfällt tatsächlich, wenn die betroffene Person ernstlich verlangt, dass keine Meldung gemacht wird.
Wow, also steht der Wunsch des Opfers, selbst wenn es noch ein Jugendlicher ist, über der Meldepflicht des Verbandes?
Ja. Die Autonomie und der psychologische Schutz der betroffenen Person stehen an erster Stelle. Der Code hat verstanden, dass eine Zwangsmeldung beim Opfer einen totalen Kontrollverlust auslösen und zu einer Retraumatisierung führen kann.
Das macht Sinn.
Der Sportler soll die Hoheit über seine eigene Geschichte behalten. Aber es gibt eine harte, unverhandelbare Ausnahme von dieser Ausnahme.
Welche ist das?
Wenn es überwiegende Interessen gibt.
Überwiegende Interessen. Das klingt sehr juristisch.
Ist es auch. Wenn der Co-Trainer in deinem Beispiel erkennt, okay, der Cheftrainer misshandelt nicht nur diesen 16-Jährigen, sondern es besteht eine konkrete Gefahr für Dritte. Zum Beispiel für die noch jüngeren Kinder in der anderen Trainingsgruppe desselben Trainers.
Ah, verstehe.
Dann überwiegt der Schutz der Gemeinschaft den Wunsch des Einzelnen nach Verschwiegenheit. Und es muss zwingend gemeldet werden.
Und was ist, wenn es um echte Straftaten geht?
Wenn der geschilderte Vorfall eine solche massive strafrechtliche Relevanz hat, wir reden hier beispielsweise von schwerer körperlicher Gewalt oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, dann greift Artikel 15.
Dann ist die Verbandsregel quasi ausgehebelt.
Genau. Dann ist das keine verbandsinterne Angelegenheit mehr, sondern erfordert zwingend staatliches Einschreiten. In solchen Fällen ist der Verband unter bestimmten Umständen ohnehin gezwungen, die Strafverfolgungsbehörden, also die Polizei, sofort einzuschalten.
Es ist wirklich eine unglaubliche Gratwanderung zwischen der Autonomie des Opfers und dem Schutz der gesamten Gemeinschaft.
Das ist es.
So, jetzt haben wir den Fall, dass eine Meldung gemacht wurde. Und hier kommt meine letzte große Sorge bei diesem ganzen System. Rufmord im Sport ist extrem schnell passiert.
Leider ja.
Ein Gerücht, ein wütendes Elternteil und die Karriere eines Trainers ist vorbei. Wie verhindert der Verband, dass so eine Meldung sofort in eine unkontrollierte Hexenjagd ausartet?
Das ist eine essentielle Frage, denn der Schutz der Beschuldigten ist genauso Teil eines fairen Systems. Der Code schiebt einer medialen oder vereinsinternen Vorverurteilung ganz klar einen Riegel vor.
Wie genau?
Er definiert ab Artikel 8 ein striktes rechtsstaatliches Verfahren. Das beginnt schon damit, wer den Fall überhaupt untersucht. Das darf nicht einfach der Kumpel vom Vereinspräsidenten sein.
Wer macht es dann?
Es gibt ein dezidiertes Untersuchungsteam. Das soll aus 3 Personen bestehen, idealerweise gemischtgeschlechtlich. Und das Wichtigste, es gibt klare fachliche Anforderungen.
Die müssen also richtig geschult sein?
Ja, eine psychologisch geschulte Person und eine juristisch ausgebildete Person sollen zwingend an Bord sein. Sie prüfen den Sachverhalt völlig unabhängig, sammeln Beweise und hören beide Seiten an.
Das klingt hochprofessionell. Aber so eine Untersuchung, gerade wenn Beweise gesammelt werden müssen, kann ja Wochen oder sogar Monate dauern.
Das ist oft so, ja.
Was passiert denn in der Zwischenzeit? Wenn der Raum voller Vorwürfe ist, können der Beschuldigte und das potenzielle Opfer doch unmöglich am nächsten Tag wieder gemeinsam am Stufenbarren stehen.
Völlig unmöglich. Und genau für diese Zwischenphase gibt es Artikel 9, die sogenannten Sofortmaßnahmen.
Was beinhalten die?
Um die Situation einzufrieren und eine mögliche Gefährdung sofort zu stoppen, kann die SafeSport-Kommission vorläufige Maßnahmen erlassen. Das kann eine vorläufige Suspendierung des Trainers sein, ein vorläufiges Betretungsverbot für die Sporthalle oder ein absolutes Umgangsverbot mit Kindern und Jugendlichen des Vereins.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir betonen müssen. Vorläufig, das ist noch keine Schuldsprechung. Es ist quasi wie eine Quarantäne für die Situation.
Exakt, es ist reine Gefahrenabwehr. Im eigentlichen Disziplinarverfahren entscheidet sich dann erst, ob wirklich ein Verstoß vorliegt. Die Beweislast liegt dabei immer beim Verband.
Und wenn der Verdacht sich bestätigt?
Wenn sich der Verdacht erhärtet, sind die Sanktionen massiv. Artikel 11 listet das detailliert auf. Das reicht von einer formalen Verwarnung über den dauerhaften Entzug der Trainerlizenz und den Ausschluss aus dem DTB bis hin zu finanziellen Vertragsstrafen von bis zu 20.000 Euro.
20.000 Euro. Wahnsinn. Das zeigt, dass Sie es wirklich extrem ernst meinen. Aber lass uns nochmal auf den Rufmord zurückkommen.
Ja.
Was passiert, wenn dieses psychologisch und juristisch geschulte Team nach Wochen der Untersuchung feststellt, der Vorwurf war komplett haltlos. Einfach eine falsche Verdächtigung.
Das ist einer der stärksten Punkte für den Schutz der Trainer in diesem Code. Stellt sich die Unschuld heraus, hat die beschuldigte Person ein explizites Recht auf vollständige Rehabilitierung.
Das heißt, es gibt nicht nur einen Brief, in dem steht Verfahren eingestellt?
Nein, das reicht in der Praxis nicht. Der Verband ist in der Pflicht, aktiv sicherzustellen, dass das Ansehen der Person wiederhergestellt wird.
Wie sieht das praktisch aus?
Das kann bedeuten, dass der DTB öffentliche Stellungnahmen abgeben muss, um falsche Verdächtigungen in der Vereinsöffentlichkeit oder sogar in den Medien unmissverständlich zu korrigieren.
Wenn ich all das zusammennehme, ist wirklich beeindruckend, wie fein justiert dieses ganze System ist.
Auf jeden Fall.
Auf der einen Seite bietet es dem potenziellen Opfer enormen Schutz durch diese extrem schnelle Interventionsmöglichkeit und das Einfrieren der Situation. Auf der anderen Seite bewahrt es durch diese hochprofessionellen, unabhängigen Prüfgremien und das Recht auf Wiederherstellung den Beschuldigten vor einer ungerechtfertigten Hexenjagd.
Man kann es wirklich als ein kleines, funktionierendes, rechtsstaatliches System im Mikrokosmos des Sports bezeichnen. Es balanciert Schutz und Unschuldsvermutung sehr klug aus.
Das bringt uns ans Ende unserer heutigen Betrachtung. Vielen Dank für diese tiefen Einblicke in die Mechanik dieses Regelwerks.
Sehr gerne.
Wenn wir das Ganze zusammenfassen, lässt sich sagen, der SafeSport-Code des DTB ist weit mehr als nur eine einfache Liste von Verboten. Er ist ein echtes Instrumentarium für einen massiven Kulturwandel im Turnsport.
Das kann man so unterschreiben.
Er zwingt Organisationen dazu, Prävention, Intervention und die spätere Aufarbeitung nicht länger als isolierte Probleme zu betrachten, sondern als eine untrennbare Einheit. Er verschiebt den Fokus darauf, wie wir miteinander umgehen, lange bevor es überhaupt zu einem messbaren Schaden kommt.
Das ist die perfekte Zusammenfassung. Er verlangt von jedem Einzelnen im System, ob das der Athlet, die Trainerin oder das Vorstandsmitglied ist, aktive Verantwortung für das soziale Klima zu übernehmen.
Und da wir es lieben, Dinge hier wirklich bis zum Ende durchzudenken, möchte ich dich jetzt nicht einfach so aus diesem Thema entlassen. Ich habe noch einen finalen Gedanken für dich zum Weitergrübeln.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir haben heute extrem detailliert gesehen, wie präzise dieser Code die riskanten 1.1-Situationen, den unsichtbaren psychischen Druck, die Toxizität von Gruppenstrafen und diese bequeme Kultur des Wegschauens im Sport analysiert und reglementiert.
Richtig.
Jetzt stell dir mal für einen Moment vor, wie würden wohl unsere Schulen abschneiden, unsere Universitäten oder gar unsere eigenen Büros und Arbeitsplätze? Was würde passieren, wenn wir exakt denselben unerbittlichen, strengen Maßstab für Sicherheit und Menschenwürde, den wir hier für die Turnhalle besprochen haben, morgen früh an unseren eigenen Arbeitsplatz anlegen würden? Würde die Kultur in deinem Team einen solchen Code bestehen? Denk mal drüber nach. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.